Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist erneut gestiegen und die Menschen haben weniger Lust, Geld auszugeben. Zwei nicht sehr zuversichtlich stimmende Konjunkturmeldungen, zu beiden gleich mehr. Konjunkturmeldungen, für die die Politik im Moment auch nicht unbedingt die richtigen Antworten hat. Der Bundestag beschloss heute den sogenannten Investitionsbooster, aber der hilft Unternehmen mit Problemen wenig und, Stichwort miese Konsumlaune, die Bundesregierung hat nun doch nicht vor, die Bürgerinnen und Bürger bei den Stromkosten zu entlasten. Auch nicht hilfreich für die Verbraucherstimmung. Jörg Münchenberg zur Kontroverse darüber und zum Boosterbeschluss im Bundestag.
Der Finanzminister ist zufrieden. In Rekordzeit habe die schwarz-rote Koalition deutliche Entlastungen für die Wirtschaft auf den Weg gebracht. So Lars Klingbeil, SPD, heute im Bundestag, die dann auch für mehr Wachstum sorgen sollen. Deshalb lobte Klingbeil auch ausdrücklich die schnelle Einigung mit den Ländern.
Das ist ein wichtiges Signal, dass wir uns bei diesem Thema nicht zerstreiten, sondern dass wir konstruktiv an Lösungen finden, die für die Kommunen, die Länder, den Bund tragbar sind, damit wir nicht in einen Vermittlungsausschuss gehen, sondern hier vorm Sommer ein klares Signal setzen. Wir wollen als politische Verantwortliche, dass dieses Land auf einen Wachstumspfad zurückkehrt.
Doch die Einigung hat ihren Preis. Die Steuerausfälle für die Kommunen durch den sogenannten Investitionsbooster sollen zu 100% durch den Bund über eine höhere Beteiligung an der Umsatzsteuer ausgeglichen, die der Länder mit 8 Milliarden Euro noch zur Hälfte kompensiert werden. Deshalb dürfte der Bundesrat am 11. Juli dem Gesetz ebenfalls zustimmen, das noch in diesem Jahr die Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen deutlich verbessern wird. Unionsfraktionsvize Matthias Mittelberg.
Ab dann können die Unternehmen, wenn sie neue Maschinen in ihren Fabriken anschaffen, auf dieses Anlagevermögen 30% abschreiben im ersten Jahr. Das heißt, sie kriegen 30% ihrer Investitionen angerechnet bei der Steuerzahlung. Dann haben sie sehr schnell wieder Liquidität zur Verfügung und können wieder neu investieren. Und das wird der deutschen Wirtschaft helfen.
Ende 2027 läuft die Regelung dann aus. Deshalb soll ab 2028 die Körperschaftssteuer schrittweise gesenkt werden. Und zwar von derzeit 15 auf dann 10% im Jahr 2032. Die Entlastung komme jedoch viel zu spät, meinte der AfD-Abgeordnete Christian Douglas.
Ich habe erhebliche Zweifel, dass die versprochene Steuersenkung ab 2028 überhaupt kommen wird. Denn kurz vorher werden Sie irgendeine Krise als Begründung heranziehen, weshalb die Entlastung leider ausfallen muss. Genau so gestern mit der geplanten Absenkung der Stromsteuer für private Haushalte geschehen. Was haben Sie vorher nicht auf den Putz gehauen, wie sehr Sie die Bürger entlasten werden?
Tatsächlich hatten Union und SPD im Koalitionsvertrag angekündigt, auch die Stromsteuer für alle, also auch die privaten Haushalte, auf das europäische Mindestmaß zu reduzieren. Doch zunächst belässt es die Regierung bei der Senkung der Netzentgelte und der Übernahme der Gasspeicherumlage durch den Staat. Die Stromsteuer wird nur für das produzierende Gewerbe gesenkt. Auch Grünen-Chefin Franziska Brandner reagierte deshalb im Bundestag heute empört.
Herr Klingbeil, Herr Merz hatten versprochen, für alle die Stromsteuer senken, damit die Stromrechnung sinkt, damit sich zum Beispiel das E-Auto, das Sie jetzt mit viel staatlichem Geld subventionieren wollen, auch einfach wieder besser rechnet. Handwerksbetriebe sollten profitieren von geringeren Energiekosten. Und jetzt nichts.
Wobei es im anstehenden parlamentarischen Verfahren zum Haushalt 2025 durchaus noch Korrekturen geben könnte. Kritisch äußerte sich auch die Linkspartei zum Investitionsbooster, der den Kauf von E-Autos durch Unternehmen ebenfalls steuerlich attraktiver macht. Unter dem Strich aber, so der linken Abgeordnete Christian Görke, finde mit dem Gesetz eine Umverteilung von unten nach oben statt. Zudem sei durch die Steuersenkungen keinesfalls sichergestellt, dass dann auch mehr investiert werde.
Jörg Münchenberg war das. Und wie eine Kulisse für die politischen Beschlüsse und die Kontroversen wirken zwei Konjunkturmeldungen aus ganz unterschiedlichen Quellen. Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist auf ein 10-Jahres-Rekordniveau gestiegen und die Konsumlaune in Deutschland, die hat sich wieder eingetrübt. Mischa Erhardt dazu.
Seit Anfang des Jahres hat sich das Verbrauchervertrauen nur minimal verbessert. Und nun gibt es laut Umfragen der GfK Konsumforscher in Nürnberg wieder einen kleinen Rücksetzer.
Nach 3 Anstiegen in Folge hat das Konsumklima wieder einen kleinen Dämpfer hinnehmen müssen,
stellt Rolf Birkel fest, Konsumexperte beim Nürnberg-Institut für Marktentscheidungen, NIM, das gemeinsam mit der GfK den Konsumklima-Index veröffentlicht.
Das liegt aber ausschließlich daran, dass die Sparneigung nochmal angestiegen ist und alle anderen Indikatoren haben sich entsprechend positiv entwickelt, also die Einkommenserwartung und auch die Anschaffungsneigung.
Die Menschen sorgen also in unsicheren Zeiten für einen Notgroschen und legen wieder verstärkt Geld auf die hohe Kante. Gründe dafür gibt es aus Sicht von Verbrauchern viele. Rolf Birkel.
Neben der generellen Verunsicherung werden einmal die hohen Preise genannt, vor allem auch im Lebensmittelbereich. Es wird genannt, aufgrund der Verunsicherung, fehlender Planungssicherheit, dass man einen Notgroschen zurückbehalten will. Dann ist zuletzt noch hinzugekommen, dass die Sorgen um den Arbeitsplatz auch ein bisschen gestiegen sind. Die Arbeitslosigkeit hat ja zugenommen. Und dann die Zollpolitik der USA, die ja unberechenbar ist, ist natürlich gerade für eine Exportnation oder für Unternehmen, die hauptsächlich vom Export leben, natürlich auch eine Gefahr.
Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Hoffnungen, dass sich die wirtschaftliche Lage allmählich verbessern könnte, auch durch die schuldenfinanzierte Investitionsoffensive der Bundesregierung in die Infrastruktur. Doch aktuell wirkt sich das eben noch nicht aus. So ist etwa die Zahl von Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr in Deutschland stark angestiegen, und zwar auf den höchsten Stand seit 10 Jahren. Patrick Ludwig Hantsch, Leiter der Wirtschaftsforschung bei der Auskunftei Kreditreform, hat dazu heute eine Analyse vorgelegt.
Wir haben zwar eine leichte Aufhellung der Stimmung bei den Unternehmen, aber die Lage ist noch was ganz anderes. Da stecken wir nämlich noch in der Rezession und das sehen wir natürlich auch in den Insolvenzen, die weiter zugelegt haben. Und wenn wir mal versuchen, bis zum Jahresende zu gucken, dann sehen wir hier auch eine weitere Steigerung. Also im Moment ist da noch nichts mit große Erholung ist angekommen, sondern es sind Versprechungen, es sind Gefühle, die ein bisschen besser sind, aber substanziell ist da noch nicht viel da.
Zur nach wie vor hohen Unsicherheit bei Verbrauchern tragen Unternehmensinsolvenzen natürlich bei, denn sie steigern die Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz.
Wir haben gesehen, dass große Industrieunternehmen in Schieflage geraten, wenn nicht sogar in die Insolvenz gehen. Und das heißt auch, dass dort sehr gut bezahlte Arbeitsplätze sind, die dann teilweise wegfallen. Und das ist natürlich finanzieller Stress, den kann man messen, den haben wir gemessen und der steigt. Und das bedeutet am Ende des Tages, die Verbraucher lassen das Portemonnaie eher zu, sparen wieder mehr. Und das ist natürlich für die Binnenwirtschaft eine schlechte Nachricht.
Sagt Patrick Ludwig Hantsch von Kreditreform. In den Konsumentenbefragungen der GfK schließlich gibt es aber auch Positives. So haben sich beispielsweise die Einkommenserwartungen der befragten Menschen verbessert. Hintergrund sind steigende Einkommen und eine zurückgehende Inflation, die bei vielen Menschen für reale Lohnzuwächse sorgt.
Der Bericht von Mischa Erhardt. Der Bundestag beschloss heute den sogenannten Investitionsbooster. Das war zu hören zu Beginn der Sendung. Und es gab grünes Licht dafür, dass die Mietpreisbremse länger laufen soll. Wobei die in der Beurteilung derjenigen, die die Interessen von Mieterinnen und Mietern vertreten, allenfalls mittelmäßig abschneidet und auf eine kritische Resonanz auch bei der Gegenseite stößt, bei der Immobilienbranche, bei Investoren und bei Vermietern. Trotzdem, die Mietpreisbremse läuft jetzt länger, vielleicht weil es im Moment nichts anderes gibt als Regulator für die Mieten. Gudula Geuter dazu.
Zahnloser Tiger, ungeliebte Übergangslösung, nötiger Schutz. So umstritten die Mietpreisbremse ist, so breit ist am Ende die Mehrheit für ihre Verlängerung bis Ende 2029.
Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Das ist die SPD-Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen und die CDU-CSU.
Gegen die Stimmen der AfD, die Partei Die Linke enthielt sich. Das bedeutet, weiterhin gilt in einigen Gegenden Deutschlands für die Neuvermietung eine Obergrenze. Dort, wo die Bundesländer einen angespannten Wohnungsmarkt ausgewiesen haben, darf die Miete grundsätzlich nicht mehr als 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen, also zum Beispiel über dem Mietspiegel.
Die Mietpreisbremse gilt in 492 Gemeinden und durch sie geschützt sind 32 Millionen Menschen in Deutschland, also sie gilt in wirklich vielen Regionen.
Sagt im Deutschlandfunk Jutta Hartmann vom Deutschen Mieterbund. Sie glaubt, die Mietpreisbremse wirkt. Auch die Bundesjustizministerin sagt das in diesem Programm. Stefanie Hubig, SPD, betont am Morgen.
Wir sehen, dass die Mietpreisbremse tatsächlich moderat den Anstieg der Mieten begrenzt. Ich meine, es gibt ja auch Gründe dafür, warum die Vermieter lieber keine Mietpreisbremse haben. Also sie funktioniert, aber sie ist eben nicht das Allheilmittel.
Dirk Salewski von der Bundesarbeitsgemeinschaft Immobilienwirtschaft Deutschland sieht schon diesen Befund anders. Er rechnet im Deutschlandfunk vor, es werde nicht genug gebaut.
Das heißt, die Knappheit ist eher noch größer geworden in den Jahren, seit die Mietpreisbremse gilt. Und das ist auch etwas, was ich aus Investorensicht verstehen kann. Wenn ich keine anständigen Renditen auf lange Sicht sicher erwirtschaften kann, investiere ich eben nicht. Und genau das hat stattgefunden.
Dabei soll an sich gerade das eine Ausnahme von der Mietpreisbremse verhindern. Um Investoren nicht abzuschrecken, gilt sie für Neubauten nicht.
Der Neubau an sich ist auch eine gute Ausnahme, weil man will ja nicht den Wohnungsbau abwürgen,
findet Jutta Hartmann vom Mieterbund.
Allerdings sind Neubauten hier Bauten, die 2014 zum ersten Mal vermietet wurden. Und das ist natürlich im Jahr 2025 kein Neubau mehr. Da fordern wir, dass diese Neubauten tatsächlich aktualisiert werden muss, dieser Stichpunkt.
So sah es auch die SPD, die sich eine neue Grenze bei 2019 gewünscht hätte. Sie konnte das in der Koalition mit CDU und CSU nicht durchsetzen. Allein schon die Diskussion aber erschüttere Vertrauen, so sieht es Dirk Salewski. Der außerdem kritisiert, die Bremse sei nicht sozial, weil sie ohne Unterschied gelte.
Wenn jetzt 500 Leute sich um eine Wohnung bemühen oder bewerben, dann wird einer diese Wohnung bekommen und 499 gucken in die berühmte Röhre. Und bei den derzeitigen Regulatorien, die wir haben, wird sich doch der Vermieter für den bonitätsstärksten Mieter entscheiden. Dann nimmt er doch viel lieber den Arzt als die Krankenschwester als Beispiel.
Mindestens Teile der Union sehen es ähnlich. Nicht nur der Mieterbund, auch Grüne und Linke wünschen sich dagegen, dass auch weitere Ausnahmen von der Mietpreisbremse gestrichen werden. Im Koalitionsvertrag sind tatsächlich Änderungen vereinbart für Staffel- und Indexmieten oder für möblierte Wohnungen. Dort gilt zwar jetzt schon die Mietpreisbremse, weil aber der Zins für Wohnung und Ausstattung nicht gesondert aufgeführt werden muss, ist sie kaum handhabbar.
Wir haben einen Koalitionsvertrag, wir haben da Vereinbarungen und wir haben das ja in ganz vielen Bereichen. Es gibt ja auch Dinge, die vielleicht eher im Interesse der CDU, CSU sind,
sagt Justizministerin Hubig an die Adresse der Union. Vereinbart ist auch eine Kommission, die Sanktionen beim Mietwucher erarbeiten soll.
Der Bericht von Gudula Geuter. Mietpreisbremse, vorher der Investitionsbooster. Die Botschaft der ja noch jungen Koalition ist klar, wir tun was. Klammer auf, auch wenn das, was getan wird, nicht jeden überzeugt. Klammer zu. Und zu dem wir tun was gehört auch, dass die neue Bundesarbeitsministerin ein erstes Rentengesetz auf den Weg bringt. Ihr Entwurf sieht vor, das Rentenniveau bis mindestens 2031 bei 48% festzuschreiben. Erster Schritt, weitere sollen folgen. Dagmar Pepping dazu.
Sie freue sich, sagt Bärbel Baas, die neue Arbeits- und Sozialministerin, über den Entwurf zum Rentenpaket, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt.
Denn es bedeutet für viele Menschen in diesem Land eine Verbesserung. Das heißt, wir werden das Rentenniveau bei 48% stabilisieren bis 2031. Es würde sonst, wenn wir das nicht machen, absinken. Und insofern ist es etwas wirklich Gutes für die Menschen in diesem Land.
Das stabilisierte Rentenniveau kostet allerdings viel zusätzliches Geld. Im Jahr 2031 wären es schon rund 11 Milliarden Euro. Geld aus der Steuerkasse. Denn eines will die Bundesregierung auf jeden Fall vermeiden, dass die Beitragssätze zur gesetzlichen Rentenversicherung stärker steigen als sowieso vorgesehen. Schließlich kommen auf immer mehr Rentner immer weniger Beitragszahler. Stichwort alternde Gesellschaft. Wie es nach dem Jahr 2031 weitergeht, dafür soll eine Rentenkommission Vorschläge machen, so steht es im Koalitionsvertrag von Union und SPD.
Die werden wir voraussichtlich Anfang 26 einberufen, weil sie ja bis 27 fertig sein soll. Also insofern haben wir da jetzt noch etwas Zeit.
Etwas Zeit bleibt auch noch bei der Ausweitung der Mütterrente, ebenfalls Teil des Rentenpakets. Geplant, Frauen, die von 1992 Kinder geboren haben, erhalten mehr Geld. Rund 20 Euro im Monat pro Kind. Kosten pro Jahr rund 5 Milliarden Euro. Die Sozialdemokratin Baas kann mit dem Wunschprojekt der CSU leben.
Es ist einfach auch eine Gerechtigkeitslücke gewesen. Es gab halt 10 Millionen Eltern, die weniger Rentenansprüche hatten durch die Kindererziehungszeiten. Es war immer in jeder Veranstaltung, in der ich auch unterwegs war, immer ein großes Gerechtigkeitsthema. Und das ist auch gut, dass wir das machen.
Zumal das Geld dafür ebenfalls aus Steuermitteln kommt, damit die Rentenbeiträge nicht steigen müssen. Ausgezahlt wird die erweiterte Mütterrente allerdings erst ab Januar 2028. Die deutsche Rentenversicherung schafft es nicht, früher die 10 Millionen Konten zu bearbeiten. Ein Grund: mangelnde Digitalisierung. Und noch ein drittes Element gehört zum Rentenpaket. Die Regierung will das sogenannte Vorbeschäftigungsverbot aufheben.
Das heißt, Menschen können wieder bei ihrem früheren Arbeitgeber auch arbeiten, wenn sie in Rente gegangen sind. Und das ist für viele wirklich auch ein Wunsch, dass sie, wenn sie weiterarbeiten möchten, das auch bei ihrem ursprünglichen Arbeitgeber tun können.
Und zwar, so sieht es der Entwurf des Arbeitsministeriums vor, auch mit befristeten Arbeitsverträgen. Eine Begründung, warum das Arbeitsverhältnis nur befristet besteht, müssen Arbeitgeber nicht nennen. Kathleen Exner findet die geplante Neuregelung gut. Sie ist Personalchefin eines großen Bäckereiunternehmens im brandenburgischen Belitz. Viele Mitarbeiter würden nach Eintritt ins Rentenalter gerne noch etwas weiterarbeiten.
Also für die Fälle, die dann praktisch nachträglich zurückkommen würden, wäre es auf jeden Fall eine Erleichterung.
Eines sei aber klar, betont Exner. Rentner, die weiterarbeiten wollen, helfen.
Aber sie werden unsere Herausforderungen im Fachkräftebereich nicht die Lösung sein.
Die schwarz-rote Koalition plant weitere Anreize für längeres Arbeiten, die sogenannte Aktivrente. Rentnerinnen und Rentner dürften dann bis zu 2.000 Euro monatlich steuerfrei hinzuverdienen.
Der Bericht von Dagmar Pepping war das. Zu den Standardklagen in Deutschland und über Deutschland gehört die übers allzu schneckenhafte Internet. Nun hat aber die Bundesnetzagentur, das ist die Behörde, die für Netze, Strom, Post und Bahn zuständig ist, gemessen, wie es um die Breitbandausstattung steht. Und siehe da, es wird besser. Anne Burkhardt berichtet.
Besonders im Mobilfunk ist die Datenübertragung schneller geworden. Der Grund? Die Betreiber haben das 5G-Netz ausgebaut. Vor 2 Jahren hatte die Bundesnetzagentur dort nur einen Nutzeranteil von knapp 29% gemessen. Nun liegt dieser bei rund 44%. Und die Datenübertragungsraten gehen nach Angaben der Bundesnetzagentur oft über das vertraglich vereinbarte Ausmaß hinaus. Denn bei den Tarifen mit hohen Datenmengen gibt es dort kein Limit. Gut für die Kunden, sagt auch der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller. Er freue sich vor allem, dass die Netzbetreiber den 5G-Ausbau im Mobilfunk weiter vorantreiben, sagte er. Im Festnetz gibt es auch Verbesserungen, allerdings nur leichte. Bei etwa 45% der Nutzer wurde die Internetdatenrate voll erreicht oder überschritten. Das ist eine Verbesserung von mehr als 2 Prozentpunkten. Und mehr als 86% der Kunden haben inzwischen mindestens die Hälfte der vertraglich vereinbarten Maximaldatenrate im Download.
Anne Burkhardt war das. Heute ist die sogenannte Hongkong-Konvention in Kraft getreten, die nach 16 Jahren an Verhandlungen regeln soll, wie alte Schiffe umweltgerecht verschrottet werden können und wie das unter akzeptablen Arbeitsbedingungen geschehen kann. Die Verschrottung, die geschieht meist auf Werften in Indien, in Pakistan oder in Bangladesch unter höchst riskanten und gesundheitsgefährdenden Umständen. Peter Hornung ist der Frage nachgegangen, was sich wirklich verbessern könnte durch diese Hongkong-Konvention, und er hat eine Werft in Bangladesch besucht.
Ein Industriegebiet entlang eines Strandes der Hafenstadt Chittagong im Südosten Bangladeschs. Über Zwischenhändler kommen die Schrottschiffe hierher aus Europa, Nordamerika oder Ostasien. Sie werden zerlegt in dutzenden Schiffswerften, die sich kilometerlang aneinanderreihen. Eine gefährliche, langwierige Arbeit und eine, die viel Planung braucht, sagt Litton Masumba von der Werft BHP. Die Schiffsstruktur ist sehr wichtig. Wir brauchen mindestens 3 Monate. Es geht darum, welche Teile zuerst und welche zuletzt demontiert werden. Darauf basierend haben wir einen Plan erstellt und an den müssen wir uns halten. Masumbas Werft versteht sich als Vorzeigebetrieb, nach der Hongkong-Konvention zertifiziert. Damit wirbt man hier. Der internationale Vertrag wurde schon 2009 verabschiedet, tritt aber erst jetzt in Kraft, weil es dafür eine bestimmte Anzahl von Vertragsstaaten brauchte. Es geht um grünes, also umweltgerechtes Recycling der alten Schiffe, die voller Schadstoffe sind. Altöl, Asbest, Schwermetalle und vieles mehr. Und es geht um gute Arbeitsbedingungen. Die Werften in Südasien haben es schwer, den schlechten Ruf loszuwerden, der ihn seit langem anhaftet. Das liegt auch daran, dass es neben Vorzeigewerften noch immer zahlreiche schwarze Schafe gibt. Dort werden Schiffe nicht auf sicherem, betonierten Untergrund zerlegt, sondern einfach im Sand. Giftstoffe lässt man dann ins Meer fließen oder kippt sie irgendwo im Hinterland ab. Denn das ist billiger, als sie ordnungsgemäß zu entsorgen. Hinzu kommt, ungelernte Wanderarbeiter verletzen sich bei der gefährlichen Arbeit oder werden gar getötet. Diese Zustände soll die neue Konvention nun ändern, sagt der deutsche Henning Grammann, Experte für grünes Schiffsrecycling.
Wenn eine Recyclingwerft ordentlich gemäß Hongkong-Konvention arbeitet und so auch zertifiziert ist, bedeutet es schon ein sehr hohes Sicherheits- und Umweltschutzniveau. Das Problem, was wir derzeit allerdings sehen, ist, dass diverse Zertifizierer die Regelwerke etwas lascher handeln.
Noch skeptischer ist Ingvild Jensen von der Nichtregierungsorganisation Shipbreaking Platform. Sie hält die Konvention selbst für das Problem. Die Konvention legt inakzeptabel niedrige Standards für den Betrieb von Schiffsrecyclinganlagen fest. Sie blendet völlig aus, was mit den Gefahrstoffen von den Schiffen passiert, wenn sie die Abwrackwerft verlassen. Das hat dazu geführt, dass Anlagen in Ländern nach der Hongkong-Konvention zertifiziert werden, wo Sondermüll gar nicht richtig entsorgt werden kann. Zum Beispiel in Bangladesch. Es gibt zwar seit langem Pläne für eine Sondermülldeponie, aber das kann noch Jahre dauern. Umso wichtiger, so die Umweltschützerin, sei es deshalb, die ursprünglichen Besitzer der Schiffe in die Pflicht zu nehmen, die Reedereien, auch die in Europa. Denn viele von ihnen machten es sich leicht. Sie verkauften die alten Kähne an Zwischenhändler, auch weil sie selbst nichts mit dem Recycling zu tun haben wollten. Die Hongkong-Konvention wird die Probleme, die sie lösen sollte, nicht lösen, sondern stattdessen die schmutzige und gefährliche Praxis absegnen, dass Schiffe auf den Strand gefahren und dort zerlegt werden. Und damit dient sie den Interessen der Reedereien. Denn die wollen sich den Kosten für ein wirklich nachhaltiges Schiffsrecycling entziehen. Ein düsterer Ausblick, den nicht alle teilen. Doch klar ist, der Bedarf für grünes Schiffsrecycling ist groß und er wird noch größer werden. Schätzungen zufolge werden in den nächsten 10 Jahren 15.000 Schiffe verschrottet.
Peter Hornung war das. Und Themenwechsel in den Frankfurter Börsensaal und zu Bianca von der Au, der Berichterstatterin heute. Der Bundestag beschließt als Konjunkturtreiber den sogenannten Investitionsbooster, während sich zugleich aber die Konsumlaune wieder eintrübt und die Zahl der Unternehmensinsolvenzen hoch ist, so hoch wie zuletzt vor 10 Jahren. Wir haben darüber berichtet. Bianca, hat das den Börsentag beeinflusst?
Ja, 11.900 Unternehmen mussten im ersten Halbjahr Insolvenz anmelden. 10-Jahres-Hoch, Sie haben es erwähnt. Der Grund ist, die Rücklagen sind aufgebraucht, Kreditlinien werden nicht verlängert. Und auch die schwächere Nachfrage, die sich eben auch in der Konsumlaune widerspiegelt. Die Menschen in Deutschland wollen weniger kaufen, stattdessen sparen sie ihr Geld. Manche von ihnen legen es vielleicht auch in Aktien an. Der DAX jedenfalls steigt heute zurzeit bei 23.639 Punkten, ein Plus von 0,6%.
Was dabei auch eine Rolle spielen dürfte an den Börsen, auch den internationalen Börsen, wird ja im Moment angenommen, dass die Lage im Nahen Osten sich entspannt. Hinweisgeber dafür ist ja häufig auch der Ölpreis. Wie sieht es da aus?
Der Ölpreis steigt heute zwar wieder leicht, liegt aber immer noch deutlich unter 70 Dollar je Fass. Ein Zeichen der Entspannung, würde ich sagen. Interessant auch die heutige Analyse der DZ-Bank. Die Analysten gehen nämlich davon aus, dass der Preis für Rohöl bis Jahresende auf unter 65 Dollar je Fass fallen könnte. Grund ist die Ausweitung der Fördermenge durch die OPEC-Staaten. Insbesondere Saudi-Arabien will die Preise drücken und fördert mehr Öl. Das bei einer gleichzeitig schwächeren Nachfrage, die erwartet wird wegen der Zollunsicherheiten.
Ja, und Stichwort Zollunsicherheiten, die könnten ein Belastungsfaktor für die Märkte sein. Die Zeitspanne für Verhandlungen der EU über ein mögliches Abkommen mit den USA, die wird ja immer knapper. Kommt es nicht zu einer Einigung, dann treten am 9. Juli die von Donald Trump angedrohten Sonderzölle für EU-Produkte in Kraft. Gibt es Aktien, die darauf schon reagieren und man merkt das auch im Devisenmarkt?
Auf jeden Fall. Da ist die Bewegung heute sehr interessant. Beim Dollar nämlich, der ist ja gegenüber dem Euro schon seit Jahresbeginn gefallen. Seit die Rede von Donald Trumps Zöllen eigentlich das Geschehen bestimmt. Seitdem hat der Dollar um gut 10% gegenüber dem Euro verloren. Heute drückt eine Meldung den Dollar zusätzlich. Nämlich, dass Trump vorhat, einen Schattennotenbankchef schon im Herbst bekannt zu geben. Damit untergräbt er die Autorität von Fed-Chef Jerome Powell. Der bleibt ja bei seinem strikten geldpolitischen Kurs, während Trump die Zinsen runterhaben will. Also Sorgen über die Unabhängigkeit der US-Notenbank Fed schwächen heute den Dollar und stärken im Umkehrschluss den Euro, der zeitweise auf über 1,17 Dollar geklettert ist.
Gab es denn auffällige Kursbewegungen heute?
Auffällige Bewegungen der Tech-Aktien in Amerika nach dem Motto Totgesagte leben länger. Zuletzt hieß es ja immer wieder, der Boom der Tech-Aktien sei vorbei. Viele Titel wurden abverkauft. Aber nun gibt es schon wieder ein Comeback. Die Nasdaq testet neue Rekorde und Chiphersteller Nvidia erreichte schon wieder ein Allzeithoch.
Dann gibt es zum Schluss noch den Blick auf Anleihen und den Goldpreis.
Die Umlaufrendite steigt auf 2,44% gegenüber dem Vortag etwas höher und Gold wird billiger. fällt auf 3.314 Dollar die Feinunze.
Bianca von der Au war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Das war Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.